ARD Sounds.
MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Parteien spielen in unserer Demokratie eine zentrale Rolle. Sie haben gewissermaßen einen direkten Zugang in höchste politische Ämter und entscheiden darüber, welche Regierungen gebildet werden. Und diese starke Stellung von Parteien ist sogar im Grundgesetz verankert, im Artikel 21. Doch tut das unserer Demokratie wirklich noch gut? Wo etablierte Parteien wie etwa die SPD oder die FDP gerade in der Wählergunst dramatisch verlieren und als Koalitionspartner ausfallen? Und wo auf der anderen Seite mit der AfD oder dem BSW Wettbewerber auftauchen, die von den anderen weitgehend gemieden werden. Darüber reden wir mit der Politik- und Parteienforscherin, mit Therese Matthies von der Universität Göttingen. Ich grüße Sie.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wie zeitgemäß ist denn diese hervorgehobene Stellung der Parteien noch?
Ja, also Parteien sind auch heute noch unabdingbar für die Demokratie, das muss man ganz klar sagen. Aber ja, natürlich verändern sich Parteiensysteme und wir haben nicht das gleiche Parteiensystem wie vor 100 Jahren, aber auch nicht wie vor 30 Jahren. Mhm. Und auch quasi nach 45 sind natürlich einige Parteien neu entstanden. Die Grünen mit der Anti-Atom-Bewegung, Piratenpartei mit der Digitalisierung und auch das haben Sie angesprochen, natürlich auch die AfD und das BSW. Und auf der anderen Seite verschwinden Parteien natürlich auch wieder oder befinden sich vielleicht gerade im Prozess des Verschwindens.
Aber wenn wir mal gerade solch wichtige Parteien, so wie es mal nennen, wie die SPD nehmen, ja, die ja schon auch eine ganze Weile dabei ist, oder auch die FDP, die inzwischen um das Überleben kämpfen, taugen die dann als Symbol für den Untergang der Parteiendemokratie?
Also das hat sehr spezifische Gründe und da muss man wirklich ein bisschen weiter reinzoomen. Es eignet sich, um die Veränderung des Parteiensystems darzustellen, in jedem Fall, aber ich würde damit nicht den Untergang des Parteiensystems gleichsetzen, sondern also mit Blick auf die SPD stellt sich eigentlich die große Frage und mit diesem Konflikt trägt sich die Partei jetzt schon viele Jahre rum, für wen steht sie? Ja, also ich meine, klassischerweise ist es ja eine Arbeiterpartei gewesen und die große Frage ist eigentlich, wer ist jetzt die primäre Zielgruppe? Wir sehen, dass die Kernkompetenzen, die der SPD lange Zeit zugeschrieben wurden, im Bereich der sozialen Gerechtigkeit in den letzten Jahren sehr zurückgegangen sind und da eben andere Parteien aufholen könnten. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und bei der SPD natürlich noch das Thema Agenda 2010, was eigentlich bis heute nachwirkt.
Das sind große Veränderungsprozesse in solchen wichtigen Parteien. Die FDP ist ein ähnliches Beispiel, aber hier redet man inzwischen ja von der Bedeutungslosigkeit einer Partei, die für Freiheitsrechte, Bürgerrechte steht. Warum hat es so weit kommen können bei den Liberalen?
Ja, also tatsächlich die FDP ist natürlich noch mal ein bisschen anderer Fall. Da gibt es ehrlicherweise auch schon seit längerer Zeit natürlich diese Schwankungen. Wir erinnern uns, 2009 war das mal unter Westerwelle eine 15%-Partei. Ja, da sind sie zusammen in die Regierung mit der Union gegangen, danach aus dem Bundestag wieder rausgefallen. Und dann gab es ein bisschen diesen Phönix-aus-der-Asche-Moment, wieder das Auferstehen. Und unter Lindner ist die Partei dann wieder eingezogen in den Bundestag. Die Frage ist ehrlicherweise auch bei der FDP, wofür steht sie eigentlich und wie das ausgeht, bleibt tatsächlich offen.
Also wenn SPD und FDP weiter im Sinkflug sind und damit auch als ja, mögliche Koalitionspartner für Regierungen auf Bundesebene, auf Landesebene ausfallen, wie schwierig wird es dann für die Demokratie?
Ja, also ich meine, wir sehen ja gerade mit Blick auf Ostdeutschland, dass es eigentlich eher so ist, dass wir gerade mehr Parteien im Parlament haben, die AfD und auch das BSW. Aber es ist ja eher so, dass es sehr viele unterschiedliche Parteien gerade gibt und die Regierungsbildung eigentlich aus diesen Gründen besonders schwierig ist.
Weil es zu viele Parteien gibt?
Das plus der Ausschluss von bestimmten Optionen oder Koalitionsregierungen für die Union, zum einen natürlich mit den Linken und zum anderen der Ausschluss, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Es ist für die Union natürlich auch eine große Herausforderung, so ein Stretching, sage ich mal, über Zeit zu machen. Und das sehen wir ja mit Blick auf Sachsen und auch Thüringen. Na, obwohl das sozusagen in Thüringen ja sehr gut zu laufen scheint und auf eine, quasi man sich gut einigen kann und sehr pragmatisch zusammenarbeitet.
Sie reden über die Minderheitsregierungen, die in Thüringen und Sachsen praktiziert werden. In Thüringen noch ein bisschen anders als in Sachsen, weil dort in Thüringen ist immer eine Pattsituation immerhin, gleiche Stimmen in der Regierungsabteilung wie in der Opposition, während in Sachsen die Regierung aus CDU und SPD eben nicht die Mehrheit hat. Ist aber das möglicherweise die Zukunft?
Generell bin ich ein großer Fan von flexiblen Mehrheiten oder Minderheitsregierungen, die sehr dynamisch sind und wo man sich je nach Sachfrage und Gesetz neue Koalitionspartner dann sucht. Das hat ein super großes Potenzial, Demokratie oder auch parlamentarischen Raum wieder zu beleben, eine Debattenkultur reinzubringen. Und das ist erstmal eine doppelte Herausforderung. Also gerade mit Blick auf Sachsen muss ich natürlich erstmal die CDU und SPD einig sein. Und dann müssen sie immer noch mal auf die Suche gehen nach einem zusätzlichen Partner. Und die andere Herausforderung ist tatsächlich der Ausschluss der Zusammenarbeit mit der AfD. Denn das nimmt sozusagen diese flexible, dynamische Mehrheitsfindung oder ermöglicht nicht, das auszuspielen, was man eigentlich normalerweise an Flexibilität hat.
Das ist das Interview der Woche hier bei MDR Aktuell. Wir reden über Parteien in der Demokratie mit der Politik- und Parteienforscherin Therese Matthies von der Universität Göttingen. Gerade auf kommunaler Ebene sind ja viele unabhängige Kandidaten und auch Initiativen unterwegs. Das ist ein buntes Spektrum und hier wird ja oftmals auch die Nähe zu einer Partei bewusst gemieden. Wird die Demokratie dadurch besser?
Also wir sehen, dass es eine wachsende Tendenz gibt für parteilose Kandidierende, zum Beispiel für Bürgermeister oder Oberbürgermeisterämter und das gerade im Osten. Also da ist der Anteil noch sehr viel höher, über 50% mittlerweile. Es gibt aber darunter durchaus auch viele Beispiele für Kandidierende, die von unterschiedlichen Parteien unterstützt werden. Also weil die Parteien selber keine Kandidaten oder Kandidatinnen finden oder aufstellen. Ein Beispiel Niesky und Freiberg. Da gab es ganz gute Erfahrungen mit diesem Modell. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie wir mit Blick auf sinkendes politisches Vertrauen, ne? Also wir wissen, selbst wenn ich am Anfang gesagt habe, Parteien gehören zur Demokratie, ist ja sozusagen die andere Seite der Medaille, dass Vertrauen in politische Parteien auch nicht besonders hoch ist, ja, und das generell im Vergleich zu anderen Institutionen wie Polizei, Justiz, das politische Vertrauen gering ist. Ein Stichwort ist der Versuch, zumindest auf kommunaler Ebene Bürgerräte zu haben. Und dann trifft man sich über ein paar Tage, diskutiert über ein sehr konkretes Thema. Das gibt es zum Beispiel in Bezug auf Bürgerhaushalte. Also wenn eine Kommune Geld hat für ein bestimmtes Projekt, dass man sagt, da tun sich eben Bürger und Bürgerinnen zusammen und diskutieren mal, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Geld. Und das ermöglicht eben, dass auch Leute angesprochen werden, eingeladen werden, die sonst vielleicht mit Parteien überhaupt nichts am Hut haben. Oft wird ja auch gesagt, am Ende soll Politik ja die richtigen Entscheidungen treffen. Also wir wollen diese ganzen Parteien nicht, dieser ganze Streit und so weiter, das brauchen wir nicht. Und zum Beispiel in Irland, wo das übrigens sehr gut funktioniert, die haben auf nationaler Ebene einen Bürgerrat. Dort gibt es eine Verbindlichkeit, dass sich das Parlament dann auch verhält zu diesen Entscheidungen, also dass zumindest darüber abgestimmt wird. Und das würde ja quasi Hand in Hand gehen mit dem Gewährleisten unserer parlamentarischen repräsentativen Demokratie und den gewählten Abgeordneten und Impuls, der kommt von Menschen, die eben sonst nicht schon in den Parteien sitzen. Das ist ja die Idee. Und eine andere Möglichkeit, die auch praktiziert wird, ist, dass man das dann mit einem Bürger- oder Volksentscheid zusammenbringt. Auch da gibt es gute Erfahrungen in Irland, wo das durchaus funktioniert.
Aber wenn die Parteien ein zunehmend schlechteres Image beim Wähler haben, was ist denn zum Beispiel mit Expertenregierungen, also wo man eine Fachkompetenz vermuten kann und das sind dann Menschen aus der Gesellschaft, die eben nicht Rücksicht zu nehmen haben auf Parteibücher. Warum funktioniert das nicht?
Also in so einer Expertokratie sehe ich wirklich gar kein Modell oder auch kein Potenzial, denn das ist die Idee, dass es so eine Art technokratischen Populismus gibt. Das sieht man zum Beispiel auch in Tschechien, da gibt es öfter mal Minister, die keiner Partei angehören und das suggeriert dann irgendwie, dass es einen richtigen Weg gibt und dass es dann auch noch eine Person gibt, die genau diesen Weg kennt. Aber in unserer Gesellschaft ist ja vieles offen und unklar. Und das Potenzial von Demokratie ist ja genau das Aushandeln. Also das sollte jetzt auch nicht vielleicht so Zustände sein, wie wir sie zum Teil vielleicht auch in den Niederlanden sehen, wo es sehr, sehr viele Parteien gibt. Da gibt es auch eine geringere Prozenthürde, um überhaupt ins Parlament einzutreten. Das ist ja ein Grund, warum dann diese kleineren Parteien bei uns auch rausfallen. Wir haben die 5%-Hürde und dann kommen sie nicht ins Parlament. Das war damals eine Entscheidung, um eine Regierungsstabilität zu haben. Ob das jetzt noch der Fall ist oder nicht eher zum Problem wird, ist die andere Frage.
Wie beantworten Sie die Frage? Ist das ein Problem jetzt geworden, zunehmend?
Naja, es ist ein Problem, weil wir sozusagen eine fragmentiertere, polarisiertere Gesellschaft haben. Und natürlich ist das Ziel immer, dass meine Interessen auch in der Form von einer Opposition am Ende auch im Parlament vertreten sind. Also das wäre vielleicht eine Stelle, an der man ansetzen könnte. Allerdings, wenn wir wieder in diese flexiblen Mehrheiten denken und die Möglichkeit, dass quasi Regierung auch oder dass unterschiedliche Parteien zusammen abstimmen, dann sind wir ja schon wieder in einer ganz anderen Situation, wo unterschiedliche Interessen auch in den Entscheidungsprozess einkommen können.
Sagt die Politik- und Parteienforscherin Therese Mattis von der Universität Göttingen. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank auch von meiner Seite.